Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Mit Catherine Newmark am Mikrofon. Guten Tag. Hexen gab es noch nie. Verfolgt wurden in den schlimmen Zeiten der großen Hexenjagden unschuldige Frauen und übrigens auch Männer. Das ist das eine. Das andere ist, Hexen gab es schon immer. Es gibt sie auch heute noch. Es gibt esoterische Bewegungen, die ursprüngliche weibliche Mächte in der Figur der Hexe für sich neu entdecken möchten. Und in den letzten Jahrzehnten stolpert man immer wieder über die Hexe als feministische Selbstermächtigungsfigur. Was es mit Hexen historisch auf sich hat und was wir von aktuellen Hexen und Hexenfantasien halten sollen, darüber darf ich jetzt reden mit der Historikerin Claudia Opitz-Bellakahl. Bis zu ihrer Emeritierung Anfang dieses Jahres war sie Professorin an der Universität Basel. Sie ist Spezialistin für die frühe Neuzeit und für die Epoche der Aufklärung und auch eine wichtige Vertreterin der Geschlechtergeschichte. Mit Hexen kennt sie sich folglich aus. Das jüngste ihrer vielen einschlägigen Werke heißt Böse Weiber und ist vor einigen Jahren im Ulrike Helmer Verlag erschienen. Frau Opitz-Bellakahl, ich grüße Sie. Schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben.
Tag, Frau Newmark. Ich freue mich auch.
Frau Opitz, beginnen wir doch im Historischen. Wann tauchen in Europa, und wir müssen uns vielleicht jetzt tatsächlich auf Europa oder die westliche Welt beschränken, das Thema Hexen auf den ganzen Globus auszuweiten würde, glaube ich, den Rahmen dieser Sendung sprengen. Wann tauchen in Europa Hexen auf und wann werden sie zum Problem, in Anführungszeichen?
Also den ersten Teil Ihrer Frage kann ich so gar nicht beantworten. Da gibt es nämlich viele verschiedene Meinungen, insbesondere von den frühneuzeitlichen Dämonologen, also diesen Fachmännern für alles, was mit Hexerei und Dämonenwerk zu tun hat. Als Problem tauchen sie tatsächlich in den historischen Quellen im späten Mittelalter auf, werden aber dann im Lauf der frühen Neuzeit, das heißt also nach der Reformation, nach der Renaissance, nach diesen ganzen Umbrüchen zum Thema und immer mehr auch zum Problem. Zum Problem vor allem auch für die breitere ländliche Bevölkerung, weil sie ja angeblich schlechtes Wetter hexen, weil sie für Vieh- und Menschensterben verantwortlich sind, weil sie für unfruchtbare Ehen verantwortlich gemacht werden können und. Also alles, was den Menschen zugestoßen ist, an Unangenehmem, an Schrecklichem, an Katastrophalem, wurde den Hexen zugeschrieben.
Und in welchem engeren Zeitraum ist diese Erklärung für das Unglück der Welt die dominante? Was ist diese Hochphase der Hexenprozesse? Von wann bis wann würde man die als Historikerin genau veranschlagen?
Also wir starten sozusagen immer beim sogenannten Hexenhammer. Der ist ja auch so weitläufiger bekannt. Eines der wenigen Bücher aus dem späten Mittelalter, von dem die meisten schon mal was gehört haben. Der Titel ist ja auch sehr prägnant. Und dieses Buch ist 1487 geschrieben worden und auch dann gleich mit dieser neuen Technologie des Buchdrucks sozusagen in alle Winde verbreitet worden. Und seit dieser Zeit gibt es zumindest die Idee, dass alle diese schrecklichen Dinge den Hexen zugeschrieben werden können. Bis hin zur Impotenz der Männer und eben Unfruchtbarkeit der Ehen und so weiter. Und das Buch ist auch bis weit ins 17. Jahrhundert hinein nachgedruckt worden, ist viel gelesen worden, aber eben auch viel kritisiert. Das vergisst man oft. Es war nicht so, dass einer ein Buch schreibt und dann wird da fröhlich drauf losverfolgt, sondern da hat es eine heftige Debatte gegeben und viele Menschen haben das erstmal nicht geglaubt, dass es so rum funktioniert. Erst als die Krisenerscheinungen gravierender wurden, und da haben wir Dinge, die wir heute auch als Problem und als krisenhaft sehen, nämlich Klimaveränderungen, Verschlechterung auch der Lebenssituation durch schlechte Ernten, Epidemien, ja, zum Teil auch Pandemien, also die Pest zum Beispiel, die ist auch einmal rund um den Globus gegangen. Das hat die Leute dann doch sehr verunsichert. Und ich muss ehrlich sagen, jetzt seitdem ich Corona erlebt habe, kann ich mir das auch viel besser vorstellen, wie es denen ging, dass die diesen ganzen Unsinn, der in diesen dämonologischen Büchern steht über die Hexen, irgendwann tatsächlich mal geglaubt haben.
Das führt natürlich gleich zu dieser Frage, worum es sich denn bei diesen Hexen gehandelt hat. Denn so wie Sie es erzählen, liegt es nahe zu sagen, das sind vielleicht sozial vulnerable Personen, die als Sündenböcke herhalten müssen für eine Krise, die nicht beherrschbar ist, wie Pandemie oder Klimawandel. Das ist eine Erklärung. Es gibt aber ja auch ganz viele andere Erklärungen, was da eigentlich mitgespielt hat. Also das eine feministische Deutung ist ja, dass wir es hier einfach mit einer harten Misogynie zu tun haben, wo sich Männer sadistisch ausleben mit Fantasien über ausschweifende Sexualakte von Frauen. Oder noch eine ganz andere Erklärung, dass wir es hier tatsächlich mit Restbeständen älterer heidnischer Traditionen zu tun haben, gegen die das Christentum dann hart angeht. Eine These, die in den 1920ern von der britischen Ägyptologin Margaret Murray popularisiert wurde. Was ist für Sie die Erklärung, die da am einschlägigsten ist? Und was halten Sie von diesen verschiedenen Deutungen der Hexe jetzt auch im historischen Rückblick?
Als Historikerin habe ich dazu eine ziemlich explizite Meinung, die zum Teil auch verschiedene Aspekte der jetzt genannten Varianten durchaus einschließen kann. Also für mich ist Hexenverfolgung zunächst mal ein ganz groß angelegtes Mobbing. Wir wissen aus vielen Prozessakten, dass hier tatsächlich vulnerable Personen, insbesondere weiblichen Geschlechts, ganz vorne sozusagen auf der Liste der Verdächtigen standen und in vielen Fällen sich die Opferzahlen so darstellen, dass über 90% davon weiblichen Geschlechts waren und die restlichen 10% waren dann sehr junge Männer, also Kinder, Knaben, fast noch weibliche oder jedenfalls noch nicht wirklich männliche Wesen. Das heißt auch, und das kann man auch an den Schriften erkennen, die sowohl für wie auch gegen die Hexenverfolgung argumentiert haben, dass die sehr lange Zeit ausgesprochen misogyn waren. Trotzdem war die Hexenverfolgung keine systematische Frauenverfolgung. Das gab ja auch so eine These innerhalb der vor allem zweiten Frauenbewegung so in den 70er Jahren. Sondern es ist auf eine Art auch eine unglückliche Verknüpfung von gesellschaftlichen Machtstrukturen, in denen Männer ganz klar dominiert haben, von Vorteilsstrukturen und eben von diesem Mobbing, von den Lebensverhältnissen der Menschen in den Dörfern, auf dem Land, das waren ja 90% der Bevölkerung. Und die haben sich dann häufig eben an genau diesen älteren, randständigen Frauen vergriffen, die wir heute noch aus den Grimmschen Märchen so als Idealvorstellung von Hexe kennen. Das ist die, die dann von Hänsel und Gretel in den Ofen geschoben wird. Diese Art von alten Frauen, die ist extrem überproportional unter den von der Hexenverfolgung betroffenen Personen aufzufinden. Also es gibt in Summe eine sehr stark misogyne Tendenz, die sich sowohl in den theoretischen Schriften wie auch in den Alltagspraktiken niedergeschlagen hat und die eben zu dieser hohen Zahl von als Hexen verbrannten Frauen geführt hat. Bleibt die Frage nach den heidnischen Relikten. Ja, das kommt immer wieder. Und wir haben auch unterschiedliche Meinungen innerhalb der Historikergilde dazu. Sicherlich ist es falsch anzunehmen, dass die Hexen eine autonome Gruppe von Frauen waren, die sich innerhalb dieser christianisierten Welt an den Rändern oder auch nur unerkannt in so einer Art Gegenwelt geh- und erhalten haben. Was wir haben, sind Prozesse gegen religiöse Minderheiten, etwa die Samen im Norden Norwegens und Finnlands, die schamanische Traditionen hatten und auch Praktiken. Und wo tatsächlich die Hexenjäger dann fanden, ja, die sind auch mit dem Teufel im Bunde. Da sind dann viele Männer auch als Hexen in Verdacht geraten und auch verurteilt und hingerichtet worden. Also insofern, die These von Murray ist vielfach einfach ein Missverständnis der Schriften der frühneuzeitlichen Dämonologen, die alles, was in irgendeiner Weise vom Christentum abgewichen ist, in der Tat als heidnisch und teuflisch bezeichnet haben. Die haben aber auch die Praktiken und Vorstellungen der amerikanischen Ureinwohner in Süd- wie in Nordamerika als Hexerei bezeichnet. Also das wurde alles in einen Topf geschmissen. Und es gibt tatsächlich heidnische Traditionen und auch Verfolgte, aber das waren eben nicht die europäischen Frauen, sondern das waren eher außereuropäische Männer, zum Teil auch Frauen, aber viel häufiger auch Männer, also aus dem alten Inka-Reich. Abkömmlinge wurden zum Teil eben von der spanischen Kolonialmacht dann vor Gericht gestellt als potenzielle Hexer und so weiter. Da stimmt es, aber für Europa stimmt es nicht.
Sie sprachen jetzt auch über die mittelalterliche Theologie, über den Hexenhammer, also über die Theorie, die dahinter steht. Die Praxis ist ja dann davon nochmal was leicht Unterschiedenes. Erstens kommt es eben später, es hat offensichtliche Zusammenhänge mit Krisenzeiten, also mit einer Erklärungsnot. Da würde ich gerne wissen, wie kommt diese Praxis in die Welt und was passiert mit diesen Hexen? Denn man liest ja unfassbar hohe Zahlen. Also ich habe irgendwo diese Zahl von 3 Millionen Hexenprozessen. Es ist aber nicht so, dass das immer im Todesurteil geendet ist. Es sind ja auch Frauen freigesprochen worden. Was passiert in diesen Hexenprozessen? Wie wird diese Dämonologie ins Juristische übersetzt?
Der Hexenprozess stammt ursprünglich vom sogenannten Inquisitionsprozess ab. Und da hören Sie schon im Wort Inquisition raus. Und da stellen wir uns vor, und da ist es auch gar nicht falsch, da wird jemand inquiriert, nämlich befragt, was er oder sie glaubt. Der Prozess stammt aus der Ketzerverfolgung, ist eine Form des Strafprozesses, der eigentlich sehr genau eruieren möchte, was Menschen so im Innern umtreibt. Während andere Prozesse in der Zeit recht handfest waren, ja, das war mehr so eine Art Schiedsgericht, ne? Der Kläger links, Beklagter rechts. Und wenn der Kläger genügend Zeugen beibringt, dann wird der Angeklagte verurteilt. Und wenn der Angeklagte genügend Entlastungszeugen herbringt, dann wird er eben nicht verurteilt. Das war eine sehr sozusagen auf Zweikampf, auf gleich lange Spieße sozusagen angelegte Form, auch auf Ritterschaft und Männer angelegte Prozessform. Und das wird abgelöst in den Städten des späten Mittelalters von der religiösen Form des Inquisitionsprozesses. Das ist wichtig zu wissen, weil mit dieser Reform eigentlich eine Humanisierung des Gerichtswesens verbunden gewesen ist. Also eine viel größere Fairness eigentlich im Strafprozess eingezogen ist. Die ist aber dann schnell wieder verloren gegangen, weil man eben gemerkt hat, wenn man so einen Totschläger oder Mörder überführen will und noch mehr eine Hexe, dann reicht's halt nicht, dieser Person so lange ins Gewissen zu reden, wie wir das heute aus jedem Krimi kennen, wo sozusagen das der Höhepunkt der ganzen Sendung ist, wenn dann endlich das Geständnis aus den Verdächtigen rausgekitzelt wurde mit allen rhetorischen Mitteln. Das war eigentlich die Idee vom Inquisitionsprozess auch, aber das hat halt nicht so oft geholfen und dann hat man halt zur Folter gegriffen. Und die Folter ist eigentlich sozusagen der Sündenfall in diesem Zusammenhang. Die ist dann im späten Mittelalter zunehmend ungeregelt eingesetzt worden und gerade in den Hexenprozessen hat man dann recht fröhlich drauf losgefoltert, allein schon deshalb, weil man dieses Delikt so schlecht beweisen konnte. Und es ist alles darauf angelegt, die Person zum Geständnis zu bringen. Und das hat oft auch funktioniert. Aber Sie haben zu Recht schon betont, es sind eben nicht alle, die mal angeklagt waren, auch verurteilt worden. Es ist nur ein Bruchteil in der Regel verurteilt worden. Man kann so über den Daumen sagen, wenn im Schnitt so zwischen 5 und 6 Personen in eine Prozesswelle involviert waren, dann ist vielleicht 1 oder 2 tatsächlich auch zum Tod verurteilt worden. Allerdings sind die anderen auch nicht ganz mit heiler Haut davon gekommen. Oft hat man die dann aus der Stadt verbannt und das war auch eine schwere Strafe. Man hat ja dann sein ganzes wirtschaftliches und familiäres Umfeld und so weiter verloren. Das war durchaus auch existenzgefährdend.
Sie haben jetzt schon die Herkunft aus den Inquisitionsgerichten abgeleitet. Es wird aber doch in katholischen wie in protestantischen Landen nach Hexen gefahndet. Gibt es da einen konfessionellen Unterschied?
Ja und nein. Das ist ja oft so, ne? Wenn man solche klaren Fragen stellt, kriegt man keine klaren Antworten. Grundsätzlich hatten alle Konfessionen den Teufel im Gepäck. Also ohne den Teufel kein Gott und umgekehrt. Und ganz lang sind auch Personen, die die Hexenprozesse für unrechtmäßig und überhaupt den Hexenglauben für unrechtmäßig gehalten haben, für Atheisten gehalten worden, also böse Feinde der Religion. Also wenn man nicht an den Teufel glaubt, dann ist man einfach ungläubig. Gleichzeitig ist es dann aber auch so, dass es unterschiedliche Gerichtsformen gab. Also an sich das Inquisitionsgericht kommt aus der katholischen Tradition, wird aber von den protestantischen Städten und so weiter genauso adoptiert, weil es eben nicht nur um Religion geht, sondern um jede Art von Kriminalprozess. Etwa ab 1500 kann man das überall finden. Es werden dann auch nicht unbedingt Ketzer gesucht, sondern eben ja Mörder, Räuber, Hexen und so weiter.
Weil wir langsam auch mal in Richtung Gegenwart kommen müssen. Wann endet dieser Hexenspuk, dieser Hexenwahn und warum? Stichwort Aufklärung.
Also die Aufklärung ist sicher ein wichtiger Einschnitt, weil bestimmte theologische Vorstellungen, etwa die Vorstellung vom Teufel, sich sukzessive ändern. Dieser Teufel wird immer mehr eine spirituelle Vorstellung und nicht mehr so dieser Kerl mit den zwei Hörnern und den Boxbeinen und so. Also da kommt schon sehr viel Bewegung rein, was diese theologischen, dämonologischen Vorstellungen angeht. Aber die Verfolgungspraxis als solche wird schon ab 1600, also die Einsprüche gegen und vor allem eben das Abbremsen von Hexenprozessaktivitäten, das geht eigentlich schon sehr viel früher los. Und es hängt damit zusammen, dass man merkt, wie diese Art systematischem Mobbing die ganze Gesellschaft destabilisiert. Also da, wo das eben nicht eingeschränkt wurde, da hat es am Schluss nicht nur arme alte Frauen vom Land erwischt, sondern den Bürgermeister und hohe katholische Adlige. Nicht die Revolution frisst ihre Kinder, sondern die Hexenverfolgung frisst ihre Macher, ja, müsste man hier sagen. Also tendenziell ist eben diese fatale Logik von Folter, Besagung, jeden mit reinziehen. Es kann jeder mit dem Teufel im Bund sein. Es gibt keine Grenzen, weder Mann noch Frau, weder groß noch klein, weder reich noch arm. Das führt im Prinzip dazu, dass die Armen die Reichen anklagen können und die dann logischerweise auch mit ins Prozessgeschehen reinkommen. Das wollte man in den meisten Fällen überhaupt nicht riskieren.
Wir müssen ein paar Jahrhunderte überspringen, aber kommen wir auf die Gegenwart. Da gibt es ja auf Instagram mittlerweile mehr Hexen, als sich auch der finsterste Inquisitor je hätte träumen lassen. Hashtag Witches of Instagram. Das geht von esoterisch bis hochpolitisch, von rein individuell lebenskünstlerisch bis feministisch aktivistisch. Da gibt es alles. Wie konnte aus dieser groß angelegten Mobbing-Tradition, die Sie so eingängig beschrieben haben, plötzlich eine neue positive, auch sogar feministische Identifikationsfläche, Projektionsfläche werden?
Also in mancher Hinsicht würde ich sagen, keine Ahnung. Es wundert mich selber. Aber wenn man so die Stationen des Diskutierens und Reflektierens über Hexen Revue passieren lässt, es gibt auf jeden Fall mindestens seit dem 19. Jahrhundert verschiedenste Versionen von antimodernistischen Bewegungen. Das kann auch das Matriarchat sein. Das können vor allem eben auch so naturorientierte, alte oder auch neue religiöse Vorstellungen sein. Und da war dann gewissermaßen die Forschung von den Hexen nur eine unter vielen. Da war auch sehr viel Romantik im Spiel. Apropos Romantik, es gibt zum Beispiel auch in Frankreich einen romantisch angehauchten Historiker, der war an sich sehr fachkompetent, aber bei den Hexen hat er gewissermaßen, also auch explizit gesagt, da lasse ich die Quellen mal weg, das muss ich mehr aus dem Herzen heraus interpretieren. Und da kommt dann natürlich auch entsprechend sehr viel Herzenserguss und wenig historische Realität dabei raus, wenn man das so macht. Michelet wird heute noch rezipiert, ist auch von der neuen Frauenbewegung rezipiert worden. Und Michelet zum Beispiel hat die These in den Raum gestellt, dass die Hexe die weise Frau, die Ärztin des Volkes auf dem Dorf war, als Antifigur auch zu all diesen gelehrten Männern im weißen Kittel, die sowieso nicht helfen und so weiter. Also es gibt ganz verschiedene Traditionen da, wieso das aber für jüngere Frauen heute so attraktiv ist. Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil die Hexen, von denen ich in diesen dämonologischen Traktaten lese, das sind furchtbare Gestalten. Sie sind zwar einerseits machtvoll, aber nur deshalb, weil sie mit dem Teufel im Bunde sind und der ist ihr Herr und er ist ein Tyrann und sie sind Sklavinnen. Also das ist irgendwie die völlige Verdrehung und Verkehrung sämtlicher Informationen, die wir aus den historischen Quellen haben, sowohl im Hinblick auf die Theorie als auch auf die Praxis. Also als feministisches Identifikationsprojekt, das haben eigentlich schon viele kluge Kolleginnen in den 70er und 80er Jahren gezeigt, taugt die Hexe eigentlich überhaupt nicht, weil wenn überhaupt, dann ist sie eine schreckliche Männerfantasie.
Faszinierend. Also wenn man als Historikerin auf die Hochphase der Hexenverfolgung schaut, dann findet man so fast gar keine Anhaltspunkte. Aber es ist offensichtlich trotzdem eine Faszination immer wieder gewesen und wahrscheinlich ja eben auch diese Umdrehung, dass man eben sagt, diejenigen, die Opfer einer solchen Verfolgung wurden, heutzutage können sie sich ja wehren. Also es gibt ja diesen Spruch, den man überall immer wieder liest, wir sind die Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Mhm. Oder die Töchter der Hexen, je nachdem. Also es gibt doch diese Vorstellung, früher waren wir Opfer, heutzutage wehren wir uns. Das wäre ja zumindest eine Art von feministischem Selbsterklärungsmotiv, was man eigentlich noch verstehen könnte. Abgesehen davon, dass natürlich eine Hexe eine vielleicht unheimliche Figur ist. Leute haben ja durchaus auch Angst gehabt vor Hexen. Und wenn man als Frau sagt, ja, ich bin eine Hexe, dann will man sich da vielleicht auch so etwas wie einen Machtanspruch sichern damit.
Also das stimmt. Die Menschen, die jetzt leben, sind die Kinder der Frauen, die nicht hingerichtet worden sind.
Also das ist faktisch wahr, ja.
Das ist faktisch wahr. Aber sie sind nicht die Kinder der Hexen, sondern sie sind eben derjenigen, die entweder laufen gelassen wurden oder die überhaupt nie in diese Verlegenheit kamen, sich da aburteilen lassen zu müssen, glücklicherweise. Also Sie haben von den 3 Millionen Prozessen gesprochen. Also wir gehen davon aus, dass hier im deutschsprachigen Raum 20.000 etwa hingerichtet worden sind. Das sind 20.000 zu viel nach unseren heutigen Maßstäben. Aber es ist eben auch nicht der Großteil der weiblichen Bevölkerung gewesen. Also das kann man vielleicht mal zur Klarstellung festhalten. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil genau diese Vorstellung, es ist die Rachsucht der Frauen, es ist ihr Versuch, auch Macht zu erwerben, die sie in die Arme des Teufels treibt. Das steht schon im Hexenhammer. Die Mädels heute, die sortieren sich genau nach diesen kranken Fantasien dieser Dämonologen. Das ist irgendwie verblüffend und für mich zum Teil schon auch ein bisschen frustrierend. Die Hexe ist in der Logik die Figur, die der guten göttlichen Ordnung und die ist eben männlich, die ist patriarchalisch entgegensteht. Das ist vielleicht sozusagen das Ursubstrat oder die Kernidee, die sich dann in diesen verschiedenen feministischen Foren vor allem wiederfindet.
Ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Sie reden ja die ganze Zeit von schwarzer Magie, wenn Sie von der frühen Neuzeit reden. Also was unterstellt wird, ist böse Absicht, Pakt mit dem Teufel. Heutzutage scheint doch eine Idee von weißer Magie viel stärker verbreitet zu sein, also von guter Magie. Was ich meinen Kindern Kinderbücher vorgelesen habe, in denen die niedliche kleine Hexe irgendwas, also ich weiß die Namen alle nicht mehr dieser niedlichen kleinen Hexen, aber es gab viele. Es gibt Bibi und Tina, Blocksberg, es gibt all diese Fantasien natürlich von äußerst netten, freundlichen und guten Hexen oder ich meine auch Harry Potter ist eine Kinderbuchreihe, die natürlich über Magie geht. Gut verstandene, richtig genutzte Magie. Auch da kann man von Hexen sprechen. Also diese Vorstellung ist vielleicht einfach sehr viel dominanter geworden in unserer heutigen Zeit.
Es ist eine völlige Verharmlosung. Also ich mag Harry Potter total gern. Ich finde auch, dass die Rowling ihre dämonologischen Traktate sehr gut gelesen und klug umgesetzt hat. Die ist eben auch diejenige, die sagt, es gibt sowohl gute wie böse Magie und man muss es auch lernen, das zu unterscheiden in ihren Büchern. Die frühneuzeitliche Vorstellung in diesen theologischen, dämonologischen Traktaten ist eben, dass jede Art von Magie außer diejenige der Kirche, die wird aber nicht als Magie, sondern das ist eben die Kraft Gottes bezeichnet. Also wenn gesegnet wird, wenn Sünden vergeben werden, das darf nur einer machen, der von Gott dafür eingesetzt ist, nämlich der Priester. Und alles andere ist schlecht. Und es hat sich im 16. Jahrhundert auch im Zusammenhang mit der Entwicklung dessen, was wir heute moderne Naturwissenschaften nennen, tatsächlich so eine Debatte entsponnen, was ist gute und was ist böse Magie. Das Problem ist, wie will man das unterscheiden? Und diese frühneuzeitlichen Theologen, die auch gleichzeitig ziemliche Haarspalter waren, die können sehr wohl beweisen, dass jegliche Art von magischer Einflussnahme irgendwie auf den bösen Geist zurückgeführt werden muss, weil man kann ja Gott nicht auf Bestellung zu irgendwelchen Wundern zwingen. Man kann nur den Teufel durch diesen Pakt dazu kriegen, dass der einem bei diesen sozusagen überirdischen Projekten hilft. Und es ist ja relativ gut bekannt, dass diese alchemistischen Versuche, die es da allenthalben schon gab, dass die eben sehr häufig auch als teuflisch betrachtet wurden und dass Männer wie eben Dr. Faustus oder es gibt andere, Agrippa von Nettesheim, kann man auch andere Namen nennen, die sich eben mit dieser sogenannten weißen Magie beschäftigt haben, die sind ganz schnell auch in den Verdacht geraten, Hexer zu sein. Also diese schöne Unterscheidung zwischen der guten und der bösen und der weißen und der schwarzen Magie, die ist schwierig. Und wenn ich noch ein Beispiel anfügen darf, das auch in Harry Potter auftaucht, Liebesmagie. Liebesmagie ist sehr stark unter Strafe gestellt worden, wo man doch jetzt sagen könnte, naja, wenn es den Richtigen trifft und dann haben die eine gute Beziehung und leben happily ever after und die Ehe ist gut und alles wunderbar, müssten wir alle so eine liebesmagische Pille haben, dann wäre doch alles viel einfacher. Nix da. Liebesmagie ist eine Praxis aus frühneuzeitlicher Sicht, wo ein Mensch seinen freien Willen verliert. Deshalb ist es das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, weil der freie Wille stammt ja bekanntlich von Gott.
Ja, tatsächlich würde das sogar aus einer heutigen feministischen Perspektive über Konsensmodell als zweifelhaft erscheinen. Darf ich noch einen allerletzten Versuch machen, eine positive Aneignung von Hexen nochmal zu plausibilisieren? Ist nicht für diese positive Wiederaneignung von Hexerei im 20. Jahrhundert das, was Sie schon kurz erwähnt haben, nämlich diese Wiederbelebung der heidnischen Traditionen, diese esoterischen, neupaganen, spirituellen, religiösen Strömungen, wie immer man das nennen wird, da ist das ja auch eingeordnet. Und da muss man sagen, also wenn man jetzt theologisch denkt, das entzieht sich doch dieser christlichen Logik. Das ist tatsächlich eine Form von Gegentheologie, die vielleicht auch einen anderen Zugriff dann auf eine Figur wie die Hexe haben könnte.
Das ist sicher richtig. Ich frage mich nur, wieso man die Hexe dafür braucht. Denn eigentlich ist hinter diesen Praktiken und auch Gruppierungen, ihren Vorstellungen ja die Idee, dass es sich um eine Gruppe handelt, dass es sich um eine Gemeinschaft handelt, dass man zusammenwirkt, um diesen schrecklichen Verwerfungen, die eben die modernen, insbesondere das Industriezeitalter hier in der Natur, aber auch auf uns alle irgendwie bezogen, gebracht haben, dass man die auf diese Art und Weise vielleicht nicht bekämpfen, aber überwinden könnte. Aber die Idee von den Hexen als Gruppe, die stammt einfach von diesen Dämonologen. Es gibt Gruppen, es gab sicher Gruppen von Frauen, die gemeinsam aktiv geworden sind, vielleicht nicht unbedingt, um ihre Natur zu retten, vielmehr, um die Ernte zusammen einzubringen oder ganz prominent, um Kinder zu gebären. Diese schwierige Situation rund um eine Geburt, die ist ja bisher auch immer noch ziemlich lebensgefährlich, zu meistern. Da gibt es auf jeden Fall nachweislich auch Frauensolidarität und Gruppenzusammenhalt und so weiter. Aber die Idee von den Hexen als Gruppe oder Sekte, die stammt 1:1 aus dieser dämonologischen Literatur bis hin zu der Vorstellung, dass die sich treffen, indem sie sich per Besen in die Luft heben, um zu entfernten einsamen Plätzen zu fliegen, um dort einen Tanz abzuhalten. Also damit kann ich nicht sehr viel anfangen. Das halte ich alles, und das lässt sich ja auch nachweisen, für eine auch Fehlinterpretation oder für eine zu kurz gegriffene Interpretation dieser historischen Texte.
Also eine doch sehr große Skepsis gegenüber Gegenwart oder gegenüber der Zukunft der Hexe als feministische Identifikationsfigur. Frau Opitz, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Aufklärung über das Magische. Und dieses Gespräch können Sie übrigens auch digital nachhören in unserer Deutschlandfunk Audiothek oder auf unserer Sendungsseite www.deutschlandfunk.de. Da einfach unter Sendungen suchen nach Essay und Diskurs. Mein Name ist Catherine Newmark. Danke fürs Zuhören.